Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, die Notenbanken, die tun scheinbar, was sie wollen. Die Inflation ist weiterhin sehr hoch, die Mittel dagegen funktionieren scheinbar schlecht. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann man sein Geld davor schützen? Das fragen sich jetzt natürlich verdammt viele Menschen. Und ich spreche heute mit Alexandra Janssen. Sie ist CEO der Ecofin Portfolio Solutions in der Schweiz, in Zürich. Sie ist studierte Ökonomin, studierte Bankerin und sie ist auch eine herbe Kritikerin der Notenbankpolitik, vor allem im Euro. Wir sprechen über den Vergleich zu dem, was in der Schweiz passiert, wo ja doch etwas anders herangegangen wird, quasi eine Alternative aufgezeigt wird innerhalb der Fiat-Welt. Und dann gibt es da natürlich noch die Alternative Bitcoin, über die wir auch sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Einblick in die professionelle Welt des Geldmanagements aus der Sicht der Schweiz. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014 und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code Was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt. Ich bin verbunden mit Zürich, 10 Minuten vom See, hast du mir gerade gesagt, Alexander. Sitzt du? Herzlich willkommen, Alexandra Janssen, bei Was Bitcoin bringt.
Vielen Dank für die Einladung, Nico.
Du bist Ökonomin, hast studiert in Zürich und Lausanne. Du leitest die Vermögensverwaltung innerhalb der Ecofin-Gruppe, beschäftigst dich mit Inflation, Geldanlage und so weiter, Geldpolitik natürlich auch. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich bin Unternehmerin, Ökonomin. Ich unterrichte an der Universität Zürich in Grundlagenfächern wie Financial Economics. Das macht mir großen Spaß und eben daneben beschäftige ich mich relativ intensiv mit der Geldpolitik für die Schweiz, aber auch für Europa und die USA. Das ist ein Thema, was mich schon während meines PhDs, während meines Doktorates umgetrieben hat. Und ansonsten bin ich für unsere Kunden zuständig, die wir unterstützen in der Vermögensanlage. Das sind vor allem Privatpersonenvermögende, aber auch institutionelle.
Das heißt, ihr nehmt quasi, wie kann ich mir das vorstellen, Privatkunden, Family Offices, vermögende Schweizer, was sind da so eure Kunden?
Ja, wir haben eigentlich fast ausschließlich heute Schweizer Kunden. Und das sind häufig relativ vermögende Kunden, zum Teil auch mit etwas komplexeren privaten Situationen und wir helfen das Ganze möglichst gut zu strukturieren. Wir sind der Überzeugung, dass es immer maßgeschneiderte individuelle Anlagelösungen braucht und wir haben uns darauf spezialisiert, genau diese zu entwickeln und dann für die Kunden auch umzusetzen.
Jetzt sind das ja stürmische Zeiten, wobei die stürmischen Zeiten aus reiner nomineller Sicht gar nicht so schlimm sind. Nicht die Märkte haben sich auch wieder erholt in der letzten Zeit. Aber trotzdem, Inflation ist hoch, Unsicherheit ist hoch, Krieg in Europa. Was sind für dich derzeit die heißesten, wichtigsten Themen?
Also die Inflation ist sicher ein Thema, was uns umtreibt, aber auch die geopolitische Situation ist etwas, was in der Zukunft uns stark beschäftigt. Wenn wir über Szenarien für die Zukunft nachdenken, ist das etwas ganz Wichtiges. Auch wichtig das relativ schwache Wachstum, das wir gesehen haben, gerade auch in Europa in den letzten Jahren. Das reale Wachstum war nicht hoch, gerade wenn man es pro Kopf berechnet. Und das ist einerseits das, was uns umtreibt, die Seite der Märkte, aber dann auch die private Situation unserer Kunden, weil wir immer der Ansicht sind, es muss zusammenpassen. Oder nur die Märkte zu verstehen, das ist zu wenig. Man muss auch verstehen, was passiert bei den Kunden. Und je nachdem, in welchem Geschäftsfeld die zum Beispiel tätig sind, passiert und bewegt sich dort auch sehr viel, wenn zum Beispiel eben die Inflation hoch ist. Und diese zwei Sichten zusammenzubringen, das ist dann am Schluss unsere Aufgabe. Und das ist, wie du sagst, momentan eine sehr herausfordernde Aufgabe.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du vor der Inflation schon länger gewarnt. Das heißt, du hast das durchaus kommen sehen.
Ja, nicht im Sinn, dass ich gesagt habe, die Inflation kommt in einem Jahr und sie wird 7% betragen, so nicht, sondern ich habe mir einfach aufgrund meines Doktorates immer wieder die Geldmengen angeschaut. Jetzt gab es bei mir ein Blackout. Immer wieder die Geldmengen angeschaut und dort hat man gesehen, dass die breiten Geldmengenaggregate, also diejenige Geldmenge, die du und ich auf dem Bankkonto haben, die Unternehmen auf dem Bankkonto haben, die sind vor der Pandemie stark oder während der Pandemie stark angestiegen. Und da war mir einfach klar, wenn so viel mehr Geld in Umlauf kommt und die Wirtschaft nicht gleichzeitig wächst, das wird über kurz oder lang zu einer Inflation führen, weil immer wenn die Geldmenge zu groß ist für die Wirtschaft, dann kommt es zu Inflation und das war aus meiner Sicht sehr absehbar und deshalb habe ich mich dann auch relativ stark enerviert, dass die Zentralbanken am Anfang gesagt haben, ja, das wird sich schon widerlegen, das geht schnell vorbei.
Es ist nur temporär, hat es zuerst geheißen, dann hat es geheißen, es ist ein Hump.
Transitory,
dann hat es geheißen, es ist ein Hump, über den wir drüber müssen. Und jetzt heißt es, wir wissen eigentlich nicht, woher es gekommen ist. Wahrscheinlich ist Putin schuld. Es gibt aber einen Unterschied zwischen der Situation durchaus in der Schweiz und in der Eurozone und in den USA. Also namentlich die Inflation ist in der Schweiz deutlich geringer. Warum?
Also die Schweiz hat eine ganz andere Situation als die Eurozone und auch als die USA. Wenn man sich in der Schweiz anschaut, dann muss man unterscheiden zwischen importierter Inflation, also Inflation, die aus dem Ausland eigentlich kommt und über Güter, die wir importieren, auch in die Schweiz kommt, und inländischer Inflation. Und die inländische Inflation war über diese ganze Zeit eigentlich kein Problem. Dort, wo wir leicht drüber lagen jetzt, das war die importierte Inflation. Das heißt, der Wechselkurs hat nicht alle Inflation, die aus dem Ausland kam, abgefangen. Weil die Schweiz hat einen eigenen Wechselkurs, eine eigene Währung. Und wenn diese ansteigt im Wert, dann kann das die Inflation ausgleichen, die aus dem Ausland sonst in die Schweiz rüberschwappen würde. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und der Grund, weshalb das so war, war die ganz andere Geldpolitik, die die SNB gemacht hat im Vergleich zur EZB und zum FED. Das FED und die EZB, die haben von ihren eigenen Ländern Staatsanleihen aufgekauft und die Staaten haben natürlich mit diesen Staatsanleihen dann Ausgaben finanziert und gerade in der Covid-Pandemie ging dieses Geld dann richtig raus an die Unternehmen und an die Bürger und das hat zur Inflation geführt und die SNB hat das nicht gemacht. Die SNB hat andere Dinge gemacht, aber den eigenen Staatshaushalt direkt oder indirekt über Monetarisierung zu finanzieren, das hat die SNB nicht gemacht und das führt am Schluss zur Inflation und deshalb haben wir das in der Schweiz viel weniger.
Ich finde es ja wahnsinnig charmant, dass ihr Schweizer immer sagt, das Fett und nicht die Fett. Die meisten sagen die Fett. Nein, es ist glaube ich sogar korrekt, das Fett, weil es das System ist.
In der Schweiz darf man das sagen, ja, ich glaube auch. Ja.
Die Frage ist natürlich, was können wir tun? Also ich bekomme oft die Frage gestellt, wenn ich als Experte in die Medien gehe und so, und ganz unabhängig auch von Bitcoin, bekomme ich oft die Frage gestellt, ja, was können wir denn tun gegen die Inflation? Hättest du eine Idee, was Österreich tun kann? Oder können wir nur aus dem Euro austreten?
Also Österreich als Land, so.
Ja, weil die Frage ist immer, was wir tun können, nicht was ganz Europa tun kann. Aber du kannst es ja dann auch aufsplitten, ja?
Also ich meine, das ist im Prinzip nichts, oder? Die Inflationspolitik, die wird von der EZB gemacht und die muss halt passen für Länder wie Österreich, aber auch für Griechenland. Und das ist nun mal eine eigentlich unmögliche Aufgabe, oder? Und deshalb eigentlich als Land kann man nicht viel machen, man könnte austreten, sonst sehe ich nicht viel Möglichkeiten. Ich meine, man könnte versuchen, weniger von teuren Gütern zu konsumieren, dann geht die Inflation scheinbar kurzfristig runter, aber sonst passiert nichts, oder? Also ich glaube, als Land innerhalb einer Währungszone ist man dem ausgeliefert.
Einerseits ist die Geldpolitik, das andere ist die Fiskalpolitik. Und einer der Dinge, die meiner Meinung nach schon hinter der hohen Teuerung steht, ist, dass während der Pandemie in Österreich unglaublich viel Geld verteilt wurde. Ich habe davon nichts bekommen, aber alle anderen. Ja? Ich frag mich nicht, ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr anklopfen gehen, ja. Aber jedenfalls es wurde wahnsinnig viel Geld verteilt, ja. Also alleine, ich meine, das ist jetzt nicht verteilt, aber wir haben alleine für PCR-Tests über 4 Milliarden Euro ausgegeben, ja. Das Geld landet ja irgendwo, ja. War das in der Schweiz anders? Hat die Schweiz weniger Geld, also die Schweizer Regierung weniger Geld verteilt an die Menschen?
Ich glaube, ein Stück weit ja, aber ich glaube, das erklärt den Unterschied nicht, oder? Die Frage ist, es gibt eine gewisse Menge Geld in einer Währungszone, und die Frage ist, wurde diese Geldmenge erhöht? Und in der Schweiz wurde sie nicht relevant erhöht während Covid durch diese Staatsausgaben, weil die Staatsausgaben, die wurden finanziert durch eine Schuldenaufnahme, das war nicht über die Notenbank finanziert, oder? Hingegen in der Eurozone, dort hat die EZB neue Schuldscheine, die die Staaten ausgegeben haben, von den Banken direkt aufgekauft und über die Druckerpresse, sinnbildlich gesprochen, finanziert. Mhm. Oder? Und das bedeutet, dass neues Geld direkt in den Umlauf kam, und so hat das zur Inflation geführt, oder? Und ich glaube, das Problem ist, Politiker, wenn du Politiker Geld gibst, dann geben die das immer aus. Die finden immer eine gute Idee, für was sie das ausgeben möchten, oder? Die Frage ist, gibt es eine Zentralbank, die das gratis druckt? Vermeintlich gratis, oder gibt es das nicht, oder? Das ist der Stellhebel, den man hat, um die Inflation zu kontrollieren.
Aber die Schweiz ist ja dann wirklich eine Ausnahme, nicht? Also wenn das sowohl die Amerikaner machen, als auch die Eurozone macht, seit der Krise 2008 gehört dieses Staatsschulden kaufen offiziell zu den traditionellen Formen der Geldpolitik. Ja? Gehst du vielleicht, oder ich muss dich jetzt fragen, das macht man eigentlich nicht, ich muss dich jetzt fragen, wie alt du bist.
33.
Du bist 33.
Ich würde sagen 32, aber stimmt gar nicht.
Das heißt, du bist noch sehr jung in Wahrheit, ja. Du hast eigentlich deine gesamte professionelle Arbeit bereits verbracht in dieser Ausnahmesituation, in der wir da stecken.
Richtig, aber ich habe noch miterlebt, dass es eine Ausnahmesituation ist. Also ich wollte schon meine Bachelorarbeit noch an der Uni, wollte ich über den Money Multiplier schreiben. Das ist der Transmissionsmechanismus zwischen der Geldpolitik und wie das Geld von den Banken dann ins Publikum geht, wie das die Zentralbanken nennen. Und da wurde mir dann aber ausgeredet, das sei nicht so spannend, ich solle lieber was anderes machen. Aber ich glaube, ich habe wirklich noch mitgekriegt an der Uni, wie speziell das ist. Und die Schweiz ist nicht einfach viel klüger als alle rundherum, oder? Wir sind der Einäugige unter den Blinden, weil die Schweiz hat einfach aufgrund der Wechselkurssituation hat die SNB nicht Staatsanleihen des eigenen Landes gekauft, sondern Assets in Fremdwährungen. Also was die SNB gekauft hat, ist vom Umfang her relativ zum BIP in der Schweiz, zum Bruttoinlandprodukt, viel größer als was die EZB und das FED gekauft haben. Aber die SNB hat, um den Wechselkurs, den Schweizer Franken zu schwächen, nicht inländische Assets gekauft, sondern ausländische. Und das macht vom Kaufvolumen her zwar nicht einen Unterschied, aber es macht für die Inflation und den Anreiz für die Fiskalpolitiker macht das einen Unterschied.
Weil dieses Geld nicht im Land bleibt und an die Politik geht, das dann verteilen kann, sondern die SNB hat quasi Geld gedruckt, um Assets zu kaufen, eigentlich um die eigene Währung abzuwerten. Das ist ja auch ein zusätzlicher Ausnahmefaktor, den man sich nur als Schweiz leisten kann, weil die anderen wollen ja die Währung, wenn dann, eher aufwerten. Wobei, das ist auch eigentlich nicht ganz richtig. Also schöne Grüße gehen raus an die Türkei. Ja, aber ihr müsst abwerten, weil sonst würde die Schweizer Währung so stark werden, dass er so etwas bricht. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, das war 2015, gab es ja noch ein Pack zwischen Euro und dem Schweizer Franken, den die Schweiz dann aufgeben musste, weil der Euro zu stark abgewertet hat. Oder der Franken zu stark aufgewertet, je nachdem, wie man es sehen will.
War der Euro, der abgewertet hat, genau. Deshalb kam der Druck auf, das aufzuheben.
Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals bei der Zeitung, das war wirklich ein Schocktag, ja, weil natürlich niemand verstanden hat, was gerade passiert ist. Dabei ist es in dem Fall sogar noch relativ simpel. Aber die Schweizer Notenbank kauft ja tatsächlich Aktien, oder? Also das ist ja eigentlich ein riesengroßer Indexfonds inzwischen.
Richtig, also sie kauft sehr, sehr viel Aktien. Sie investiert das in etwa nach Ländergewichten, wie das im Index ist, also passiv, damit sie möglichst wenig Verzerrung verursacht im Markt, weil sie so ein großer Investor ist. Und das Geld ist schon da, oder? Das wirkt einfach in der Schweiz nicht inflationär, weil es zuerst einmal ins Ausland fließt und die Ausländer, die kommen dann mit dem Geld nicht zurück in die Schweiz und kaufen in der Schweiz Güter. Wenn das passieren würde, wäre das auch inflationär, oder? Nur passiert das momentan nicht und es ist eher unwahrscheinlich, dass es in Zukunft passiert. Aber das Geld, das ist gedruckt, nur ist es im Ausland und dadurch ist die Inflation in der Schweiz nicht angekommen, oder?
Gut, also wir hätten jetzt erklärt, warum die Schweiz und der Rest der Welt unterschiedliche Inflationsraten haben, so relativ grob. Was ist jetzt sozusagen wo stehen wir heute deiner Meinung nach? Also die Inflation ist jetzt sehr hoch, die Notenbanken versuchen entgegenzusteuern. Du hast gesagt, du hast dir die Geldmenge angesehen, die Geldmenge, derzeit, während wir reden, schrumpft die Geldmenge zum ersten Mal seit langem. Wird das reichen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen?
Ja, also wenn die Geldmenge zurückgeht und nicht, oder Inflation ist immer eine Frage, wie groß ist das Geldkleid relativ zur realen Wirtschaft? Und was jetzt passiert ist, das Geldkleid wird geschrumpft, nachdem wir es vorher extrem ausgedehnt haben. Und wenn jetzt die Realwirtschaft nicht gleich schnell schrumpft, das hoffen wir, dann kriegen wir die Inflation in den Griff, oder? Wenn wir jetzt eine extrem schwere Rezession hätten, ist nicht so klar, was passiert. Aber wenn es vielleicht eine Rezession gibt, aber die ist nicht zu stark und die Geldmengen schrumpfen, dann wird mit der Zeit die Inflation zurückgehen. Die Frage ist, oder in den 70er Jahren hat man in den USA auch gesehen, die Geldmengen gingen zurück. Die Inflation kam leicht zurück und dann ist irgendetwas passiert auf der Welt und der Staat hat wieder angefangen, Geld auszugeben, die Zentralbanken haben wieder angefangen zu drucken und dann gab es so eine Wellenbewegung, oder? Und aus meiner Sicht ist die Frage, bleibt die Disziplin so, wie sie heute ist, gehen wir diesen Weg in der Eurozone, in den USA, wird dieser Weg konsequent weitergegangen oder passiert irgendetwas, was eine, ich sag mal, Ausrede ist, um diesen Pfad wieder zu verlassen, dann wird die Inflation zügig wieder zurückkommen, oder? Ich glaube, es ist ein ganz fragiler Weg, auf dem wir uns hier befinden.
Höre ich da zwischen den Zeilen, dass du davon ausgehst, dass genau das passieren wird, nicht? Dass während wir noch so tun, als wären wir auf dem Weg zurück in die Normalität. Zum Beispiel, ich habe auch geglaubt, dass wir wieder zurückkehren in die Normalität, bis dann die Pandemie kam. Also das war dann so, und dann nach der Pandemie, war die Pandemie 2 Minuten vorbei und plötzlich ist Krieg. Also jetzt glaube ich auch nicht mehr daran, dass wir irgendwie zurückkehren in die Normalität. Ich glaube, meine persönliche Meinung wäre, wir schrumpfen, solange es möglich ist, die Geldmenge mit der erhofften, das, was du gerade beschrieben hast, ich finde das Bild sehr schön mit dem Geldkleid, ja, mit dem erhofften Ziel oder mit der erhofften Wirkung, bis halt wieder was passiert. Das ist, und das wird wahrscheinlich früher sein, als wir alle glauben.
Also ich glaube schon auch, diese Gefahr ist sehr groß, oder gerade im heutigen Umfeld. Und das Problem ist halt, oder in der Welt passieren immer wieder Dinge und gerade finde ich in der Eurozone, statt die realen Probleme zu lösen, nimmt man den geldpolitischen Kleister und versucht das irgendwie zuzudecken und dann hält das wieder so ein bisschen eine Weile, bis es wieder aufbricht und dann braucht es noch mehr Kleister. Und ich glaube, wir denken immer in Szenarien bei uns, wir gehen davon aus, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können, aber dass man sich über die Risiken sinnvoll Gedanken machen kann. Und ein wichtiges Szenario bei uns, das heißt schon seit einigen Jahren Muddling Through, so dieses Durchwursteln. Und ich glaube, dass das halt für die Zukunft ein sehr realistischer Pfad ist, dass man die Inflation etwas bekämpft, dann passiert etwas, dann gibt man wieder etwas Liquidität ins System, die Inflation zieht wieder an. Das sehe ich schon als sehr realistisches Szenario, und gerade für die Eurozone. Ich glaube, in den USA sehe ich etwas mehr, dass wie konsequent hier die Inflationssenkung verfolgt wird. Auch dort gibt es Anreize, nur schon um die Schuldenlast etwas zu reduzieren in real terms, dass man auch hier die Inflation etwas höher lässt, als man das in der Vergangenheit hatte.
Das heißt aber, dass wenn wir jetzt mal vergessen, die Idee einer Preisstabilität bei 2% Inflation, wäre der Sweet Spot eher zu suchen zwischen 3% und 4%, damit gleichzeitig die Schuldenstände weginflationiert werden können, aber die Inflation nicht zu hoch ist, um die Wirtschaft komplett abzuwürgen, oder?
also aus meiner Sicht wäre der Sweet Spot mit Inflation zwischen 0 und 2%, Reduktion der Staatsausgaben und damit der Schuldenquote und ein anziehendes Wachstum. Das wäre so der Sweet Spot, das wäre wunderbar, oder? Ich glaube einfach, die Chance, dass das passiert, ist nicht sehr hoch. Mhm. Und ich glaube, die Chance, dass wir eine leicht erhöhte Inflation haben werden in den kommenden Jahren, halte ich für sehr, sehr realistisch.
Also ich bin auch deiner Meinung, was den Sweet Spot betrifft, absolut, ja, aber uns fragt ja keiner, nicht? Also das, was du für realistisch hältst, also quasi diese Idee, dass man sich rausinflationiert aus den Schulden oder aus der Schuldenlast, die ist ja noch aktuell.
Also ich glaube, oder die Schulden sind extrem hoch und das haben wir vor 5 und vor 10 Jahren, konnte man das auch schon sagen, oder? Das ist jetzt einfach noch etwas akzentuierter und aus Schulden kann man entweder abbauen, indem man wächst, momentan nicht allzu realistisch, man kann sie zurückbezahlen, auch nicht sehr realistisch. Man kann Steuern erheben, die Steuern deutlich erheben, das möchten die Politiker auch nicht machen, oder man kann sie weginflationieren. Und ich glaube, es wird nicht nur eines davon passieren, sondern es wird irgendwie eine gewichtete Mischung dieser 4 Möglichkeiten geben und deshalb glaube ich schon, die Chance, dass ein Teil der Schulden weginflationiert wird, die ist hoch und das ist nichts anderes als einfach eine Steuer auf der gesamten Bevölkerung, die das finanziert, oder? Nur merkt man es nicht ganz so rasch wie eine Steuererhöhung.
Am Ende des Tages muss es ja irgendwo zurückbezahlt oder finanziert werden, nicht? Und das ist ja genau, also du hast ja gerade beschrieben, warum sowohl die Geldpolitik als die normale Politik diesen Weg am ehesten gehen werden, weil man muss nicht offiziell von einer Steuererhöhung reden. Und was wir jetzt auch schon gesehen, man kann dann als Politiker plötzlich dann so tun, als würde man die Teuerung bekämpfen. Das ist absurd, also da gibt es bei uns schon die absurdesten Dinge. Also gerade, wenn man sich ein bisschen für Wirtschaft interessiert, dieselben Politiker, die vor ein paar Jahren noch geschrien haben, mehr Schulden, macht so viele Schulden wie möglich, die Zinsen sind niedrig, bla bla, gebt mehr Geld aus und so, sind die jetzt, die sagen, wir müssen was gegen die Teuerung tun.
Ja, richtig. Ja, und oder die Teuerung bekämpfen über die Politik, über die Fiskalpolitik, das ist etwas ganz Gefährliches, weil das Problem ist, damit der Markt richtig funktioniert, brauche ich Preise. Das ist extrem wichtig, dass ich weiß, oh, jetzt wurde Holz, wurde teuer, es lohnt sich, Holz zu produzieren und mit Holz sparsam umzugehen. Und wenn Politiker anfangen, jetzt Preise zu deckeln, dann zerstört man diese Information, die eigentlich im Markt aufbereitet wird, oder? Der Markt ist ein riesiges Informationssystem und wenn man beginnt, politisch hier einzugreifen, zerstört man diese Informationen und dann wird Fehlproduktion entstehen, die Leute konsumieren Dinge, die eigentlich, wo man sparsamer sein müsse und so weiter. Also das ist, glaube ich, ganz gefährlich und umso wichtiger wäre es, dass die Geldpolitik konsequent voranschreitet in der Bekämpfung, oder?
An sich vollkommen richtig, aber ist nicht das Vorhandensein einer Geldpolitik ultimativ auch ein Markteingriff, der die Preise verzerrt?
Also, jein, oder? Ich würde sagen, natürlich, also es ist nicht klar, was eine neutrale Geldpolitik sein könnte, oder? Aber eine Definition, die man sich überlegen kann, ist eben die Preisstabilität. Dass man sagt, wenn das Geldkleid relativ zur Wirtschaft mitwächst und einfach relativ zur wirtschaftlichen Tätigkeit ist immer etwa gleich viel Geld vorhanden, dann weiß man, dann werden einzelne Preise werden steigen, andere fallen, aber das Preisniveau insgesamt, das bleibt stabil. Und ich glaube, das ist nicht die einzige, aber es ist eine sehr sinnvolle Definition von einem Ziel, weil dort wissen wir, dann funktioniert die Wirtschaft relativ effizient oder der Preismechanismus kann so relativ gut funktionieren. Und deshalb denke ich, das ist ein sinnvolles Ziel, aber eben davon sind wir in der Eurozone in den USA meilenweit entfernt, oder?
Ist dir schon, weil du gesagt hast, die Geldmenge, also die beobachtet, ist dir aufgefallen, dass die Geldmengenentwicklung und der Bitcoin-Preis schon sehr stark korrelieren?
Richtig, es ist aber nicht nur das, oder ich glaube, was ich eher sehe, ist die Zinsentwicklung, die sehr stark Tech-Aktien beeinflusst, aber auch den Bitcoin-Preis. Und ich glaube, das sagt doch einiges auch über Bitcoin, wie heute die Leute Bitcoin sehen. Aber ich glaube, das ist heute ein Zusammenhang. Ob der in 5 Jahren noch existiert, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, wenn Bitcoin richtig erfolgreich wird, wird es diesen Zusammenhang in 5 Jahren nicht mehr geben.
Kannst du den Zusammenhang kurz erklären, was du meinst?
Ja, ich muss vielleicht kurz etwas ausholen, oder? Ich glaube, jede Währung zum Beispiel der Schweizer Franken, weshalb hat der Schweizer Franken einen Wert? Das ist einerseits, weil die SNB eine gute Geldpolitik macht und nicht zu viele Schweizer Franken druckt, obwohl es ist nicht so ganz klar, ob das heute wirklich so ist. Aber das ist nur die eine Seite, die es braucht, oder? Eine gute Geldpolitik. Daneben braucht es eine Schweiz und Unternehmen, die wirklich Güter produzieren, so dass ich diesen Schweizer Franken nehmen kann und am Schluss ein reales Gut, ein Brot, eine Milch, irgend sowas kaufen kann. Das heißt, es braucht immer zwei Dinge, eine Geldpolitik und ein reales Gut dahinter. Und Bitcoin hat einerseits eine Geldpolitik in der Art und Weise, wie Bitcoin geschaffen wird. Und gleichzeitig muss es irgendwo einen realen Wert geben. Weil wenn es diesen realen Wert nicht gibt, dann ist es einfach irgendeine Geldpolitik, wo aber nichts dahinter steckt. Und aus meiner Sicht ist der reale Wert hinter Bitcoin ist unter anderem, dass es einen Zugang gibt zum gesamten Kryptosystem, zur Blockchain-Technologie. Und aus meiner Sicht ist Bitcoin eine Wette nicht nur auf Bitcoin selbst, sondern auf die gesamte Blockchain-Technologie. Und deshalb bewegt sich das auch einigermaßen ähnlich wie viele Tech-Aktien. Und ich glaube, wenn in 5 Jahren Bitcoin und die Blockchain-Technologie extrem erfolgreich und etabliert wären, dann würde dieser Aspekt etwas in den Hintergrund treten und dann wäre diese Geldpolitik, die deflationäre Geldpolitik von Bitcoin, würde wichtiger.
Das heißt, du glaubst, Bitcoin handelt so wie eine Tech-Aktie, weil es quasi einen Einstieg in diese noch zusätzliche neue Tech-Welt, Krypto und Blockchain und so weiter bietet.
Ich glaube, heute, wenn man Bitcoin kauft, macht man ein Stück weit eine Technologiewette und zwar auf die Technologie der Blockchain und von Bitcoin selber, oder? Und das ist heute eine Wette, wo wir noch nicht wissen, ob sie gut rauskommt, wie stark wird sich die Blockchain-Technologie etablieren, wird Bitcoin den Status, den es hat, innerhalb von diesem Ökosystem behalten können. Das ist heute alles noch nicht so klar. Ja. Und dann ist es ähnlich wie andere Tech, also du siehst das vielleicht anders, das ist meine Hypothese, aber dann bewegt es sich halt wie andere Dinge, wo ich eine Technologiewette mache, oder? Und Technologiewetten, da wette ich auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Und wenn die Zinsen steigen, dann muss ich diese Zukunft plötzlich viel stärker diskontieren und dann sinkt der Wert bei steigenden Zinsen, oder? Und ich glaube, diese Wette auf die Zukunft, die in Bitcoin inhärent drin ist, die hat sich ausgewirkt, oder? In der Zeit, dass die Zinsen gestiegen sind. Das ist meine Hypothese und ich glaube auch eben, dass in Zukunft sich das verändern kann, sollte sich Bitcoin noch weiter etablieren, und die Blockchain-Technologie noch weiter wirklich auch oder wertschaffende Projekte, die darauf entstehen, wenn das noch mehr in die Breite geht, dann wird das irgendwann quasi ein etablierter Fakt sein und nicht mehr so sehr zum Pricing beitragen.
Also ich glaube ja dass das genauso passieren wird, mit dem kleinen Unterschied, dass ich jetzt sozusagen, wenn ich Blockchain-Technologie höre, denke ich halt auch nur Bitcoin, weil ich kenne keine andere Anwendung für richtige Blockchain-Technologie. Das, was meistens sich darunter das als solches verkleidet, sind halt meistens, Firmen oder Foundations, die einen Token drucken, denen sie versuchen, irgendeinen Wert zuzuschreiben, aber die Technologie dahinter, dieser Block, also was ein bisschen mitschwingt, ist dieses, ja, Blockchain hier, Blockchain da. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das passieren wird. Also die anderen Dinge sind einfach nur ineffiziente Datenbanken. Bitcoin ist auch eine ineffiziente Datenbank, deswegen wirst du dort auch nicht alles abspeichern, was die Welt abspeichern will, sondern eben nur die aller wichtigsten Dinge. Und der erste wichtige Anwendungsfall wäre eben Wert, ja? Also diese Geldfunktion. Aber ich verstehe, was du meinst mit, dass der Wert aus dem kommt, dass man sich auch etwas dumm kaufen kann, im übertragenen Sinn, oder? Das, was du am Anfang gesagt hast.
Genau.
Wäre das nicht doch so möglich, wenn man das einfach umdreht, dass du sagst, okay, ich verkaufe dann Bitcoin für Franken und kaufe was für Franken, das wäre ja ökonomisch dasselbe, oder?
Ja, das geht, oder? Dann beschränkt sich Bitcoin einfach rein auf diese Werthaltigkeit, die es schaffen kann, und dann ist es, glaube ich, schwieriger, hier den inhärenten Wert festzustellen, oder? Ich glaube, wenn man eine Währung anschaut wie den Schweizer Franken, dann gibt einem das Access zu einer Ökonomie, nämlich der Schweiz, wo ich reale Güter kaufen kann. Und ich glaube schon, dass Bitcoin auch einen solchen Aspekt hat. Aber daneben hat es natürlich den Aspekt oder den Claim zumindest, dass man sagt, Bitcoin wird seinen Wert aufgrund dieser deflationären Geldpolitik, die im Algorithmus verbaut ist, behalten. Und das bedeutet, dass es eine Werthaltigkeit haben kann, die ich dann in Schweizer Franken oder in welche Währung umtauschen kann, oder? Aber das hat weniger eine reale Fundierung, als wenn ich dahinter eben ein System habe, wie die Blockchain-Technologie oder andere Dinge. Und ich bin da etwas optimistischer. Ich sehe doch einige Anwendungen, wo es sehr spannend ist, dass man den Mittelmann, die Counterparty oder das Counterparty-Risk, gerade im Trading und so, das ist ein großes Thema. Und wenn man das über Peer-to-Peer-Lösungen ausschalten kann, ich glaube schon, dass es da in Zukunft Killer-Anwendungen oder gute Anwendungen geben kann. Welche das sind, ob sie wirklich kommen, I don't know, aber ich glaube, die Chance besteht schon.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at.
Ich glaube auch. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Peer-to-Peer das Internet hat Peer-to-Peer angefangen, wurde dann zentralisiert. Es ist nur, meine Befürchtung ist, dass du quasi bei den Anwendungen, die du heute hast, ja, da hast du dann quasi eine Blackbox, auf der steht Peer-to-Peer, aber in Wahrheit sitzt da ein Typ drinnen, der das Geld nimmt und auf der anderen Seite wieder raustut, und es ist halt nicht Peer-to-Peer, während das auf Bitcoin-Basis schon wäre, nur dort wird erst langsamer gebaut. Also ich glaube, dass diese ganzen Anwendungen, wir sehen sie jetzt zum Beispiel bei NFTs, auch wenn ich jetzt wirklich kein Fan von NFTs bin, aber die wandern jetzt auch auf die Bitcoin-Blockchain, jetzt wo es technisch möglich ist. Ja, zumindest derzeit, kann sich auch wieder ändern. Aber ich will auch gar nicht da jetzt im Detail diskutieren, sondern ich würde gerne zu der Frage kommen, der Unabhängigkeit noch der Notenbanken, weil dazu hast du auch schon einige Arbeit gemacht, und das ist ja auch irgendwo bei Bitcoin, nicht? Also Bitcoin hat zwei Grundversprechen. Das eine ist, du bist völlig unabhängig vom Staat, wirklich völlig unabhängig. Das zweite ist, du hast eine harte Geldpolitik. Keine Preisstabilität, die verspricht Bitcoin nicht, aber eine harte Geldpolitik. Und wenn man es runterbricht, sind das ja eigentlich dieselben Versprechen, die die Notenbanken machen. Unabhängig vom Staat und eine harte Geldpolitik / Preisstabilität. Wo stehen wir da deiner Meinung nach jetzt, nachdem die Inflation so hoch ist und die Verschuldung so hoch ist?
Ja, ich glaube, man hat ja in den letzten Jahrzehnten hat man immer gesagt, ja, es ist toll, die Notenbanken sind unabhängig. Man hat jetzt gelernt, dass das wichtig ist. Ich glaube, die Notenbanken mussten in den letzten 20 Jahren ihre Unabhängigkeit nie beweisen, oder? Weil sie konnten die Zinsen senken, sie konnten die Liquiditäts- und die Geldschleusen offen halten. Jeder Fiskalpolitiker war happy damit, oder? Es gab gar keinen Konflikt zwischen den Zentralbanken und den Fiskalpolitikern, oder? Und jetzt, wo es nötig wäre, auf die geldpolitische Bremse zu stehen, da sieht man einfach, dass es mit der Unabhängigkeit dieser Zentralbanken aus meiner Sicht nicht zum Besten steht, dass sie Geld drucken, um Staatsausgaben zu finanzieren. Und ich glaube schon, dass man dieses Konzept der Unabhängigkeit, dass das extrem viel Aufmerksamkeit verdient hat. Wir haben momentan das System, dass wir Zentralbanken haben, die Geld drucken. Und wenn man in diesem System ist, das kann man nur einigermaßen stabil halten, wenn die Unabhängigkeit gegeben ist, oder? Und ich glaube, die Gefahr, dass das weiter aufgeweicht wird, das sehe ich als große Gefahr an. Und aus meiner Sicht gibt es nur einen Weg, dass man sagt, es gibt für jede Zentralbank nur ein Mandat, das ist die Preisstabilität und nichts anderes, oder? Wenn man schaut, über was Christine Lagarde in den letzten 3-4 Jahren getwittert hat und ihren Twitter-Feed, ich habe das mal etwas systematisch analysiert, dann spricht sie von extrem vielem außer dem Euro und der Geldpolitik, oder? Sie spricht von Klimawandel und Gender Equality und das sind alles wichtige Themen, aber aus meiner Sicht für eine Zentralbank gibt es ein Thema, das ist die Preisstabilität. Und ich glaube, wenn dieser Fokus gegeben ist, dann kann das funktionieren mit der Unabhängigkeit. Wenn man sich auf zu viele Dinge konzentriert, muss man anfangen abzuwägen zwischen Dingen. Die Politik kriegt ein Interesse daran, in welche Richtung man geht. Ich glaube, das ist ganz gefährlich.
Und da reden wir jetzt immer noch von den Notenbanken, die noch am ehesten unabhängig sind, weil das in der Türkei, in China oder in Russland die Notenbanken unabhängig sind, das glaubt ja sowieso niemand.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Ich glaube, das ist... also ganz große Werte werden regelmäßig zerstört, indem Zentralbanken das Vermögen ihrer Bevölkerung weginflationiert. Oder ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Und in der Schweiz, in der Eurozone, in den USA stehen wir noch einigermaßen gut da. Und ich glaube, wir tun extrem gut daran, das zu schützen, soweit wir das schützen können. Oder ich glaube, es ist extrem wichtig. Und das bedeutet, jeder selber muss sich irgendwie organisieren. Aber es bedeutet auch gerade in der Schweiz, wo wir viel machen können, politisch viel Einfluss nehmen können, dass man sich dafür einsetzt, dass es so bleibt, oder?
Das ist der große Unterschied zwischen den Schweizern und allen anderen eigentlich Völker, die ich bis jetzt kennengelernt habe, dass die Schweizer wirklich noch daran glauben, dass sie selbst mitbestimmen können, während das in Europa niemand ernsthaft glaubt, in Amerika vielleicht noch so auf eine gewisse Art und Weise, aber außerhalb sozusagen des Westens dann sowieso niemand mehr. Also da geht jeder davon aus, dass da oben Eliten sind, die machen, was sie wollen, und dafür machen wir auch, was wir wollen, und wir gehen uns gegenseitig nicht allzu sehr auf die Nerven. So, das ist so der Gesellschaftsvertrag. Deswegen sehe ich, dass die Schweiz noch am ehesten in der Lage wäre, das umzusetzen, wie du sagst, aber du hast schon erwähnt, die EZB ist doch genau mit diesem einen Mandat ausgestattet. Und es funktioniert ja offensichtlich trotzdem nicht.
Ja, aber also ich meine, wenn man sich die Website der EZB anschaut, dann sagen sie, we are committed to supporting measures against climate change und Finanzierungsströme zu lenken. Das oder aus meiner Sicht, das widerspricht dem Mandat, das sie hat. Und hier müsste es Wege geben, die auf das Mandat der Preisstabilität zu zwingen, oder? In den USA, dort gibt es eindeutig eine Abwägung, Preisstabilität und Arbeitslosigkeit, oder? Hier ist einfach, das sieht man jetzt, oder Paul ist hingestanden und hat gesagt, Preisstabilität ist das Ziel, das wirklich vorgeht. Und alles andere ist dem untergeordnet im Moment, oder? Und ich glaube, dann funktioniert das auch. In der Schweiz ist es ganz klar, hier gibt es nur die Preisstabilität, oder?
Und da funktioniert es noch besser, weil in wie gesagt, in der Eurozone gibt es ja auch nur die Preisstabilität. Und es funktioniert überhaupt nicht, weil eben Christine Lagarde dann sagt, ja, aber Klimawandel ist ja auch Preisstabilität. Also du kannst ja quasi dann alles zur Preisstabilität erklären, was du ja gerne hättest, klar, nicht?
Das sehe ich. Ich glaube, das Problem in der Eurozone ist, dass es, oder implizit hat die EZB auch ein wenig die unmögliche Aufgabe, Länder irgendwie zusammenzuhalten, die eigentlich nicht, in meiner Meinung, das ist der Blick von außen, nicht optimal zusammenpassen, oder? Sie muss eine Geldpolitik machen für Deutschland, für Griechenland, und das ist aus meiner Sicht eine unmögliche Aufgabe, und die löst sie auf eine Art und Weise, die ich ungünstig finde, aber sie versucht sie irgendwie zu lösen. Und ich glaube, das hängt viel auch damit zusammen, dass die Ausgangslage der Eurozone eine sehr schwierige und aus meiner Sicht inhärent unstabile ist. wenn man das als Schweizer so sagen darf.
Na, absolut, absolut. Wusstest du, dass der Euro in der Schweiz erfunden wurde?
Ja, das finde ich jetzt keine tolle Geschichte, ist das so?
Ja, das erste.
Ich kenne viele Schweizer Ökonomen, die sich gegen die Einführung dann ausgesprochen haben, aber das wusste ich nicht.
Das erste Büro des Europäischen Währungsinstituts war in Basel. Das war bei der Bank of
Ach
International
so,
Settlements.
ja,
Ja.
klar, klar.
Also es ist also ein also die Schweizer sind nicht ganz unbeteiligt, zumindest mit was jetzt die Lokalität betrifft, natürlich nicht im politischen.
Geografisch, okay, ja.
Ja, nur geografisch, ja, geografisch. Ja. Also ich was mich fasziniert ist, wenn man dir zuhört, ist also du bist quasi die Argumente, die du bringst, passen eigentlich alle perfekt zu Bitcoin, um es ganz ehrlich zu sagen. Also, weil wir könnten ja, mein Argument ist dann immer, ich weiß schon, dass das weit hergeholt ist und dass das wenige Leute glauben, aber wenn man sich auf die Menschen in der EZB nicht verlassen kann, dann ersetzen wir sie einfach durch einen Computer. Das ist, weil wir ersetzen ja andere Leute auch durch Computer und warum sollten wir nicht gerade dieses wichtige Feld, was uns auch viel Geld kostet, da arbeiten ja zehntausende Menschen. Warum sollten wir das nicht durch einen Algorithmus ersetzen, wenn das möglich ist?
Ja, also hier ist mal die erste Frage, oder solche fixen Regeln, sei es jetzt in einem Algorithmus oder man könnte die auch sonst wie festschreiben, funktionieren die wirklich besser, oder? Ich glaube, in sehr vielen Zeiten funktionieren sie besser, aber es mag auch Zeiten geben, wo wir Spielraum gerne hätten und den nehmen wir uns dann damit, oder? Ist die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Was ich einen viel spannenderen Gedanken eigentlich finde, wäre, dass es einen Wettbewerb gibt, oder? Dass ich sagen kann, ich glaube, es braucht einen Algorithmus wie Bitcoin. Der nächste kommt und sagt, na, ich glaube, es braucht einen leicht anderen Algorithmus. Und der dritte sagt, es braucht keinen Algorithmus. Ich entscheide jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wie viel Geld, das ich drucke. Und dann sollen die Leute entscheiden, mit wo sie ihr Geld drin haben, oder? Und dann hätten wir, das ist eine uralte Idee, ursprünglich unter anderem von Hayek, aber auch von anderen, einen Wettbewerb zwischen den Geldern, oder? Ich glaube, das wäre etwas sehr Spannendes, wenn man auf der grünen Wiese starten könnte. Jetzt die Frage ist, gegeben der heutigen Situation, wo wir Staaten haben, die ihre Steuern in einer gewissen Währung, nämlich ihrer eigenen, erheben, was jetzt hier genau der beste Weg nach vorne ist, oder? Und ich glaube, von heute auf morgen zu sagen, gut, die Währung, die schaffen wir ab, wir haben jetzt nur noch Bitcoin und so, wäre, glaube ich, aus meiner Sicht heute ein sehr gefährlicher Schritt, oder? Und wenn man nicht auf der grünen Wiese denkt, sondern von heute, glaube ich, ist aus meiner Sicht, wäre es schön, wenn es einen Wettbewerb gibt. Man hat zwar die staatlichen Währungen, die sind legal tender, das ist halt so, aber dass man daneben mit der Technologiefreiheit des Gesetzes und so weiter möglichst ermöglicht, dass solche Dinge wie Bitcoin oder auch andere Technologien entstehen können, oder? Und ich glaube, das alleine hätte schon eine disziplinierende Wirkung. Die Staaten haben einfach nicht groß einen Anreiz, das wirklich zuzulassen, oder? Und ja, das ist eine Schwierigkeit und dann muss man etwas als Piraten unterwegs sein, dass man das irgendwie langfristig womöglich aufrechterhalten kann. Ich weiß es nicht.
Aber genau das ist das wunderbare Beispiel, ja, weil du ich bin vollkommen bei dir. Grüne Wiese ist schön und gut, grüne Wiese haben wir nicht. Das heißt, das können wir vergessen. Ein Währungswettbewerb findet nur statt, wenn die Staaten ihn zulassen. Oder wenn sie gezwungen werden, ihn zuzulassen, weil sie ihn nicht verhindern können. Das ist die zweite Variante. Die erste Variante, dass sie ihn freiwillig zulassen, hat, glaube ich, auch Hayek nie wirklich geglaubt. Zumindest er hat es versucht in den 70er Jahren. Und da gibt es dieses berühmte Interview aus 1984, kurz vor seinem Tod, wo er sagt, also er hat das jetzt aufgegeben, daran zu glauben, dass man die Staaten dazu irgendwie bringt, einen Währungswettbewerb zuzulassen. Alles, was wir tun können, ist, etwas einzuführen, quasi heimlich einzuführen, das sie nicht stoppen können. Und dieses Korsett, das du da beschreibst, ist ja auch so wichtig, weil wenn wir die Möglichkeit haben, Lagarde hat das auch mal erwähnt, ja, if there is an escape, it will be used. Wenn wir die Möglichkeit haben, dieser finanziellen Repression durch Inflation und Schulden zu entgehen, dann das erreicht mir persönlich schon an Disziplinierung. Da muss der Staat gar nicht auf 100% Bitcoin umsteigen. Das ist schon ein unendlich bessere Welt als die, die wir jetzt haben.
Also ich glaube auch, dass es braucht keinen perfekten Wettbewerb, damit die Staaten diszipliniert werden. Oder wenn es etwas Wettbewerb gibt, wenn ich mich organisieren kann, dann das reicht schon, dass es eine gewisse Disziplin oder dass es einen Druck gibt. Und ich glaube, das hängt halt, also ich glaube, in der Schweiz hat man hat das Volk im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, wir setzen uns dafür ein, dass solche Alternativen, dass es die geben kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dafür einsetzt, dass das passiert. Und ansonsten, glaube ich, ist wichtig, dass man sich organisiert, dass man solche Alternativen sich selbst schaffen kann. Oder ich glaube, bis die finanzielle Repression in Europa so groß würde, dass man sich nicht mehr organisieren kann, das müsste schon noch einiges passieren, oder? Aber dann muss man halt anfangen, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen, sich überlegen, wie kann ich mich diversifizieren, die eigenen Risiken diversifizieren. Und ich glaube, das kann am Schluss jeder tun, oder?
Merkst du da bei deinen Kunden auch Nachfrage, zum Beispiel nach Bitcoin?
Relativ wenig. Also es gibt Leute, die interessieren sich sehr für die Technologie. Bei denen ist das da, aber es wird meistens getrieben durch das Interesse für die Technologie und weniger für die Diversifikation. Häufig sind unsere Kunden auch etwas älter und dann ist der Schritt hin zu dieser Technologie doch auch etwas schwierig zum Teil. Natürlich gibt es auch Lösungen dafür, steht bei uns jetzt aber häufig nicht im Vordergrund. Aber die Idee, sich zu diversifizieren, wie auch immer, das ist das, was uns jeden Tag umtreibt und wo wir überlegen, wie sich jeder einzelne von unseren Kunden sinnvoll diversifizieren kann, oder?
Was ist so jetzt deine Vision für den Rest des Jahres 2023? Hast du eine Vorstellung davon, was passieren wird mit der Inflation, mit den Märkten? Oder sagst du, das ist unseriös, wir machen keine Prognosen?
Also, letzteres, wir machen keine Prognosen, oder? Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leuten, die nicht diversifizieren müssen. Das erste sind Hellseher, die meinen, dass sie wissen, wo wir Ende Jahr stehen, oder? Und wir wissen, dass wir, aber auch andere eigentlich nicht dazu gehören. Und die zweiten sind Unternehmer. Wenn ich selber unternehmerisch tätig bin und versuche, die Risiken zu kontrollieren, dann kann ich volles Risiko in einer Materie, in einer Sache nehmen. Aber wenn ich weiß, dass ich kein Hellseher bin und wenn ich kein Unternehmer bin, dann muss ich diversifizieren. Das heißt aber nicht, dass wir kein Bild haben, was in diesem Jahr oder in den nächsten 3 Jahren passieren wird, sondern was wir versuchen zu machen, ist zu sagen, gut, es gibt wahrscheinliche Szenarien und es gibt vielleicht etwas weniger wahrscheinliche Szenarien, die mich treffen können. Und was wir probieren, ist zu überlegen, was können diese Szenarien sein und wie wirken sich die auf unsere Kunden und deren Portfolios aus. Und da ist natürlich schon die Frage eben, was passiert bis Ende Jahr oder auch in 3 bis 5 Jahren. Und hier ist aus meiner Sicht schon eine anhaltende Inflation ein großes Thema. Auch die geopolitischen Risiken, die wir sehen, sind ein großes Thema. Aber wo wir Ende Jahr genau stehen, dazu eine Prognose abzugeben, ich glaube, das macht wenig Sinn.
Aber was schon interessant ist, und das ist etwas, das sogar mir noch immer schwerfällt nach so vielen Jahren, jetzt haben wir eine hohe Inflation, jetzt haben wir Krise, jetzt steht vielleicht sogar eine Rezession vor der Tür. Rezession vor der Tür. Und trotzdem oder gerade deswegen steigen zum Beispiel die Aktienmärkte. Also wir sprechen jetzt hier im Juni, jetzt oute ich uns, wann wir das Interview aufgenommen haben, wir sprechen jetzt hier im Juni 2023. Der DAX hatte vor wenigen Wochen ein Allzeithoch. Auch die Tech-Aktien, von denen wir vorher gesprochen haben, steigen wieder. Ich meine, ist das nicht ein purer Ausdruck der Inflation, was wir da erleben? Die können doch nicht steigen aufgrund der tollen Entwicklung. Oder ist es, dass die Märkte schon wieder das nächste Jahr vorwegnehmen und da die Welt wieder besser aussieht?
Ja, ich glaube, es ist das Zweite, oder? Also, oder eine Mischung. Mhm. Oder wenn man die Realwirtschaft anschaut, das ist das, was heute passiert, oder? Die BIP-Zahlen, Bruttoinlandprodukt oder andere Zahlen, das ist jetzt. Und die Finanzmärkte, sie sind immer in die Zukunft gerichtet. Der Aktienpreis ist der Wert einer Firma und der setzt sich zusammen nur durch, was ich in der Zukunft erwarte, oder? Und das passiert sehr häufig, dass in der tiefsten Rezession die Aktienmärkte kehren und nach oben weggehen, oder? Deshalb, ich würde sagen, es ist nicht unmöglich, dass das eine sinnvolle Bewertung ist, die wir jetzt sehen. Was man aber sieht, ist, dass die Aktienmärkte erwarten, dass es schon bald Zinssenkungen wieder geben wird. Das sind relativ optimistisch, was das angeht, dass wir am Ende des Zinszykluses angekommen sind, dann die Zinsen sinken und das wirkt sich natürlich positiv aus auf die Aktienbewertungen. wenn der Markt in dem falsch liegt, und ich glaube, es gibt ein gewisses Risiko, dass der Markt falsch liegt, obwohl ich sehr eigentlich eine Verfechterin bin der effizienten Märkte, dann kann es eine böse Überraschung geben, oder? Und ich glaube, mit diesen Risiken muss man sich momentan schon auseinandersetzen, weil die Korrekturen, die wir gesehen haben, das war weit weg von einer großen Korrektur, oder? Gerade an den Aktienmärkten. Und ob hier noch etwas auf uns zukommt, das ist schon möglich.
Das wäre dann eine echte, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben wieder eine schockierende Krise, so wie während Corona, wo es zu einem richtigen Crash kommt, oder wir haben eine Krise, die eigentlich ausgelöst wird durch weitere Zinssteigungen.
Genau, ich glaube jetzt, wenn wieder Erwarten des Marktes noch weitere Zinsschritte gerade in den USA kommen würden, dann würde das schon nochmal einen Dämpfer geben. Aber auch das wäre nicht etwas, dass es einen Crash gibt, sondern das wäre ein Dämpfer auf die Preise und dann würde es irgendwann wieder weitergehen, oder? Ich glaube, die großen Risiken, die wir haben, ist die Finanzstabilität, oder? Das ist noch nicht überstanden, auch wenn die Zinsen dann wieder kehren, oder? Häufig senken die Notenbanken nach einem solchen Zinszyklus die Zinsen dann, wenn etwas schief geht. Also wenn es zu Problemen kommt, echten Problemen im Finanzsystem, wenn es eine Rezession gibt. Und deshalb die Chance, dass die Zinsen wieder sinken, ohne dass etwas in die Brüche geht, das dünkt mich eher unrealistisch. Also ich glaube, wir werden auf diesem Pfad bleiben, wo wir heute sind, bis etwas in die Brüche geht. Und dann mag es sein, dass die Zinsen sinken.
Aber dann würden die Zinsen sinken, wenn auch die Kurse schon wieder unten sind, weil etwas in die Brüche gegangen ist. Wir hatten ja erst, es fällt mir ja ein, also die Dinge sind ja derzeit sehr schnell, nicht? Wir hatten erst vor wenigen Monaten einen kleinen Vorfall im Schweizer Bankensektor.
Ja, kleiner ist gut, ja. Das war, ich würde sagen, in der Schweiz gefühlt ein regelrechtes Erdbeben hier, gerade in Zürich, oder? Das geht schon durch die Leute durch. Also wenn eine solche Institution verschwindet, wobei sie verschwindet erst in den kommenden Wochen, aber wenn das passiert, das löst schon was aus, glaube ich, bei den Leuten.
Und ist das jetzt schon wieder Schnee von gestern oder steckt das in den Knochen, hat das ein Nachspiel?
Nein, das ist politisch, ökonomisch, glaube ich, stehen wir eigentlich erst am Anfang, oder? Die Übernahme respektive eigentlich die Fusion, die wird jetzt dann vollzogen und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit, oder? Das ist eine Monsteraufgabe, solche zwei Großbanken zu fusionieren. Und die Schweiz ist ein kleines Land mit einem großen Finanzplatz und einer riesigen Großbank, die wir nachher haben werden. Und die Chance, das gut zusammenzukriegen und eine starke Bank daraus zu machen, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und innerhalb von dieser Arbeit gibt es große Risiken. Und sollte hier etwas passieren, gibt es nicht noch eine größere Großbank, die das dann übernehmen kann in der Schweiz, dann steht dann schnell mal der Staat da, der was unternehmen muss. Und deshalb ist das politisch und ökonomisch für die Schweiz ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn also wenn die UBS jetzt, die große UBS mit der CS in Staucheln geriete, das wäre für die Schweiz, also könnte böse enden. Und deshalb glaube ich, das wird uns auch Monate und Jahre beschäftigen.
Gut, das heißt, wir kriegen auch noch die Gelegenheit, das nochmal im Detail auseinander zu nehmen. Alexandra, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, wir werden das irgendwann mal hast du mal Zeit, nach Wien zu kommen, bist du herzlich eingeladen, machen wir das im Studio. Das würde mich sehr freuen, dass wir mal nochmal in Medias Res gehen auch. Und Zürich-Wien ist easy-cheesy, sage ich immer. Also da bist du rucki-zucki von Flughafen, das geht wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Vielen Dank. Hast du etwas, wo du die Leute hinschicken möchtest? Bist du auf Twitter, LinkedIn, schreibst du einen Blog, hast du ein Buch? Gibt es, wo findet man die?
Auf Twitter versuche ich, meinem Ärger, den ich ab und zu habe, Luft zu machen mit Inhalten, die ich poste. Genau, das ist, glaube ich, der Kanal, wo ich am meisten aktiv bin momentan.
Super, ich werde das natürlich alles in die Shownotes und auf YouTube in die Description geben und dann kann man dich finden. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com.
Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.